Das ist der schlimmste Moment im Leben, ne? Wenn die Pimmelspitze die Keramik berührt. Das ist so einer der Momente, wo sich wirklich alles dreht.
Du weißt, was für ein Geräusch das dann macht, wenn du es berührst, oder? Diesen hier. Hepatitis!
Das ist wirklich ekelhaft. Ja, das ist wie der zurückploppende, also das Wasser, wenn das Kack, wenn die Kackwurst fällt und das Wasser hochploppt. Ladies and Gentlemen, da sind wir zurück. Und zwar mit einer kleinen Sommerpause-Folge. Basti und Ötzi machen für euch einfach weiter. Verstehst du? Wir haben dem RTL gesagt, RTL, wir brauchen kein Geld, wir brauchen keine Liebe, wir brauchen keine Umarmung. Wir brauchen nur euch. Und deswegen machen wir das hier from the bottom of our heart just for you. Ötzi Bär, wie geht's dir denn?
Ach Basti, was soll ich dir sagen, Bro? Ich sitze hier gerade im 47. Stock in Bangkok und schau auf die Skyline. Es ist... Ja, es ist ein bisschen bewölkt, bisschen sonnig, die Menschen sind gut drauf und ein Ladyboy sitzt direkt neben mir und sagt, wie soll's mir gehen, Bro?
Ja, aber es ist eher eine Ausbildung. Ich find's geil, dass du deinen Traum lebst. Ich find's geil, dass du jetzt endlich als Callgirl in Thailand arbeitest.
Ja.
Man nennt dich auch die kleine Zuckernase. Du lebst nur einmal und du hast genug Körperöffnung, um sie auch zu nutzen. Ey, du bist im Urlaubsmodus, du bist in Bangkok. Ich war noch nie in Bangkok. Ich stelle mir das ja wie eine drogen- und sexverseuchte Hölle des Teufels vor. Also ein Ort, in den ich unbedingt mal muss. Aber ich war noch nie. Ich war leider noch nie da.
Also es ist genauso, wie du es gerade beschrieben hast.
Ist es wirklich so? Also es gibt, Henry Rollins ist ein bekannter Musiker und hat später so Spoken Word Zeug gemacht. Und der hat eine Nummer erzählt, also der macht nicht Comedy, sondern Spoken Word, wo er halt einfach Geschichten erzählt, wie er in Bangkok in ein Taxi steigt und der Taxifahrer ihm direkt, also gut, du reist jetzt mit deiner Frau, der ist die Wahrscheinlichkeit geringer, aber der Taxifahrer ihm einfach so einen Katalog auf den Schoß legt, während er hinten sitzt und sagt so, er soll sich einer davon aussuchen, er fährt ihn direkt hin. Und das scheint es ja wirklich, also der Sextourismus, beziehungsweise das Angebot von bezahltem Sexualverkehr, wie wir es nennen, scheint ja in Bangkok relativ omnipräsent zu sein. Aber ja, natürlich nicht in den Gegenden, wo du dich rumtreibst.
Also ich bin genau aus diesem Grund jahrelang nicht hergekommen, weil ich auch dieses Vorurteil hatte. Aber es ist überhaupt nicht so. Ich bin ehrlich zu dir, Basti, ich habe nicht einmal, seitdem ich hier bin, ich bin jetzt das fünfte Mal hier, glaube ich, sowas gesehen, weil es hängt halt ab, in welchen Gegenden du dich rumtreibst, aber so die Ecken, Alter, wir sind ja auch hier zentral und also wenn du so schaust, klar, es gibt viele ältere Herren, die hier alleine herkommen, reisen. Es gibt eine Stadt, die ist von hier 70, 80 Kilometer.
Ältere Herren, die reisen, wie du das beschreibst, so als wäre es so eine Museumsfahrt nach Florenz.
Sextouristen.
Ja, der Roland. Der Roland.
Ja, Fiki Faki.
Der Roland aus Zwickau lässt sich, oder der Heigo aus Zwickau lässt sich mir richtig gut gehen. Die Frauen da, die sind noch obedient. Es gab ja mal Villa Mallorca oder Villa Sunshine oder so, RTL 2, was nichts anderes war als ein Pattaya-Bericht über einfach so alte Wichser, die nach Thailand gezogen sind, um dort die Liebe zu suchen, in Anführungszeichen.
Ja, also das gibt's hier, Bro, ich sag, also guck mal, mein Eindruck von Thailand, wir sind hängen geblieben, das kann ich dir jetzt schon mal sagen.
Du Bro, und wir ich waren jetzt oder das deutsche Land?
Nein, Deutschland, Alter. Bro, wir waren in Frankfurt am Flughafen, überall Klimaanlage ausgefallen, überall Chaos. Wir landen in Bangkok, Alter. Komplett alles durchorganisiert, alles perfektioniert. Mein Koffer kommt von diesem, an dieser Kofferausgabe, steht ein Typ da mit einem Kissen, damit mein Koffer nicht draufprallt, während es auf dieses Band runterfliegt. Verstehst du, also die haben hier einen ganz anderen Sinn, so Dienstmodus. Wir wurden abgeholt, direkt mit Shuttle hier, Hotel gefahren, zack. Nein, checken Sie ein, wir bringen es hoch, wir machen das. Also alles ist perfekt, alles ist toll. Essen, trinken, was soll ich dir sagen, Alter? Und wir laufen durch die Malls und ich denke wirklich, wir sind hängen geblieben, Alter. Guck mal, ich schaue gerade hier von meinem Hotel auf eine Go-Kart-Bahn, mitten in der Innenstadt. Ich sehe es gerade erst jetzt, neben dem Palladium hier.
Eine Go-Kart-Bahn?
Ja, einfach in der Innenstadt, Alter, eine Go-Kart-Bahn.
Ja, also man muss über den technischen Fortschritt Asiens, da ist, glaube ich, relativ egal, wo du hingehst, außer vielleicht Nordkorea, muss man nicht sprechen. Also jetzt mal andere, ein Kumpel von mir, der Arzt ist, war letztens in China oder reist regelmäßig nach China. Und der sagt halt, ist vorbei mit uns, weißt du, als der große Ciao. G8, G7 Staat. Ja, also made in Germany und so, ist alles Bullshit. Interessiert, made in USA, interessiert keinen mehr. China, also jetzt nur China als Industrienation, was die in der Lage sind, technologisch auf die Beine zu stellen. Wenn du bist jetzt in Thailand, aber auch Bangkok ist ja eine unglaublich moderne Stadt. Das ist so weit weg von allem, was wir hier in Europa haben. Aber wir haben immer noch das Selbstverständnis, dass wir First World werden und die Third World, was einfach überhaupt nicht mehr stimmt. Das war vielleicht vor 50 Jahren mal. Ja. Aber die haben uns durch ihre Arbeitsbereitschaft, durch ihre technologische Entwicklung und auch ihr Ingenieurswesen so unfassbar abgehängt. Deswegen, ich war gestern bei Jimmy Carr, hier Comedian, richtig gut, abends.
Echt?
Was eine lustige Mischung aus wirklich heftigsten, also 95% von dem, was Jimmy Carr auf der Bühne macht, wenn du das als deutscher Comedian machen würdest, könntest du eigentlich direkt rausgehen, Feierabend, Karriere zu Ende, öffentliches Shaming, du wirst irgendwie mit Fackeln durchs Dorf gejagt. Aber
Jimmy Carr
kann
ist
das
doch
machen.
Ist das der Engländer mit dem Anzug immer? Der
mit dem
immer
Anzug,
so,
ja.
Ah, geiler ja, Typ, Alter. Okay.
Der auf der einen Seite sehr kluge Sachen sagt und dann halt Sachen, wo du wirklich so denkst, also einer der Gags war zum Beispiel, how do you make a gay guy fuck a lesbian? Shit in her cunt. Und du sitzt da nicht so, holy fuck, mein Gott.
Scheiße, wow. Nein, das hat er nicht gesagt.
Das hat er wirklich gesagt. Und dann sitzt du da und denkst so, wow, das ist ganz schön viel. Also, wenn du das jetzt, das war ja nur ein Zitat. Ich verteidige das nicht, aber wenn du, und da waren wirklich Klamotten bei, wo du denkst, Digga, Alter. Also,
hast du da gelacht, aber, Basti? Hast du
ja,
da gelacht?
Ich habe bei sehr viel, du kennst ja meinen Humor, ich bin ein sehr einfacher Mann. Aber er wird ja auch ernst. Der ist ja durchaus extrem gebildet. Der ist ja kein Idiot. Und der wurde gefragt über den Zustand im Moment zum Beispiel, was ihn am meisten besorgt und so. Und dann sagte er, dass er glaubt, dass wir schon lange in einem zweiten kalten Krieg sind, zwar zwischen China und Amerika, den wir aber gar nicht spüren. Weil die ganze Zeit irgendwelche Proxy-Wars, also Statthalterkriege stattfinden, wie zum Beispiel sowas wie den Iran, auf den wir uns dann konzentrieren. Aber der echte Krieg ist nicht mehr Russland und Amerika, der echte Krieg ist China und Amerika. Weil sich da zwei Nationen gegenüberstehen, die zumindest militärisch auf Augenhöhe sind wahrscheinlich. Wahrscheinlich sind die Chinesen weiter. Und die aber, die Amerikaner haben auf die Chinesen herabgeblickt. Und das hätten sie nicht tun sollen. Mhm. Und das merkt man halt jetzt. Und das, was Jimmy Carr dazu sagte, war schon ganz schön clever. Wobei wir Deutschen ja, und das muss ich als Überleitungsthema, weil wir sehen uns ja auch als Fußballpodcast, wobei wir Deutschen uns ja in vielen Bereichen als Weltspitze sehen, wo wir es offensichtlich nicht mehr sind. Vielleicht hast du es mitbekommen.
Ja.
Wie soll man sagen? Die Mannschaft fährt nach Hause.
Als ich gelandet bin. Ja. Du hast mich letzte Woche noch ausgelacht und fertig gemacht. Haha, die Türken. Rausgeflogen. Ja. Na, was war denn da los?
Und ab Minute null, dann reißen wir Paraguay weg. Ich habe es mit meiner Frau geguckt, die ist nach 40 Minuten ins Bett gegangen, weil sie gesagt hat, das ist ja absolut unerträglich, die Nummer. Also nicht nur, weil in Paraguay sagte sie von allen Mannschaften in Südamerika eigentlich die schwächste. Also wir sprechen ja nicht von Argentinien, Brasilien, Kolumbien oder so, sondern Paraguay. Und wir haben uns halt einfach mal komplett von denen abficken lassen. Und das war wirklich kaum mit anzusehen. Also da gibt's auch keine, selbst, also ich bin kein Fußballexperte und ich werde jetzt auch nicht anfangen, hier Bundestrainer zu spielen. Aber eine Welt, in der Deutschland gegen Paraguay sich ins Elfmeterschießen rettet und dann im Elfmeterschießen auch noch Bälle, also Elfmeter schießt, wo du denkst, ich hole meine Oma aus dem Grab und die schießt dann mit dem Pantoffel. Da war wirklich, das war eine Katastrophe zum Zuschauen. Und es tat mir für alle Beteiligten irgendwie leid. Am meisten tat es mir leid für Jonathan Tah, der am Ende den letzten Elfmeter verschossen hat. Weil da sagt der Moderator, während er den schießt noch, ich habe Jonathan Tah noch nie ein Elfmeterschießen sehen. Und der einzige Grund, warum er das gemacht hat, war, weil die anderen Spieler, der ist ja eigentlich Defensivspieler, das nicht wollten. Die anderen Spieler haben sich so gesehen, er hat gesagt, ich übernehme die Verantwortung, ich schieße diesen finalen, entscheidenden Elfmeter. Er hat ihn dann in eine andere Postleitzahl geschossen, das muss man dann auch sagen. Er hat ihn wirklich 15 Meter übers Tor geballert. Aber, boah, war das ein schmerzhaftes Spiel. Und es war einfach, und deswegen die Überleitung China-Deutschland und weltweite Weltspitze. Das Problem ist, und das sagen jetzt auch alle Kommentatoren, dass wir Deutschen, was wir ja viele, viele Jahre waren, uns immer noch als große Fußballnation sehen. Und das stimmt halt einfach nicht mehr. Seit 10 Jahren hat Deutschland bei keinem internationalen Wettbewerb mehr gut abgeschnitten. Seit 10 Jahren nicht. Und das ist eine echt beschissene Situation. Und Nagelsmann, ich bin jetzt nicht der Leuten irgendwie den Abgang erklären muss, aber Nagelsmann hat halt einfach auch der baut keine Sympathie auf, weder zu den Spielern noch zum Publikum. Und das ist als Trainer echt immer richtig schlecht.
So, ja, ich meine, Jogi Löw war ja bekannt dafür, dass er immer an seinen Eiern gekrault hat und danach seine Nille.
Hör auf, den Jogi! Der Bundes-Jogi, der sich mal ein bisschen den Nillenkäse von der Ei. Ja, aber Jogi war. Ja, Jogi kann man sagen, was man will, aber Jogi Löw hat erstens einen guten Draht zu seinen Spielern gehabt. Also zum Beispiel damals, als er Mario Götze reingeholt hat, der dann ja das finale wichtigste Tor geschossen hat im letzten Moment. Bei dem hat man gespürt, die Spieler interagieren mit Jogi Löw, die spüren Jogi Löw, die glauben Jogi Löw. Und bei Nagelsmann, als dann Deutschland ausgeschieden ist, gegen diese sehr schwache Mannschaft, also zumindest erwartbar schwache Mannschaft, hat Nagelsmann einfach auf der Trainerbank gesessen und auf den Boden geguckt, anstatt seine Spieler zu trösten. Und da merkte man halt einfach, da ist ein Disconnect, da ist keine Verbindung so. Und das ist alles Bro. Schon, ja, Bro. Das ist schon Hör echt ein bisschen.
Zu. Guck mal, das Ding ist, am Ende gewinnt da nur eine Mannschaft. Am Ende gewinnt nur eine. Und egal wer, was, wie, wo, wann. Und wenn die gewonnen hätten, hätten alle gesagt, ja, es war knapp, aber trotzdem hat Nagelsmann recht. Du weißt doch, wie es ist dann. Das jedes Mal, immer, das hatten wir auch in der letzten Folge, jedes Mal versucht man das zu analysieren, aber da spielen so viele Faktoren eine Rolle und ist natürlich wie Schach, also die Aufgabe des Trainers, auch natürlich die Aufstellung des Gegenübers zu analysieren, Spielerstärken hervorzuheben und die dann so zu positionieren, aber
Eine der wichtigsten Aufgaben des Trainers ist, eine Mannschaft zu formen, also Leute, die zusammenarbeiten wollen. Und deswegen wird ja gerade auch von allen Seiten Klopp gefordert, weil das ist einfach was Jürgen Klopp, die einzige Mannschaft, mit der ich mich jemals intensiver beschäftigt habe im Bundesfußball, war Borussia Dortmund, weil ich dort gelebt habe, weil der Vater meiner ehemaligen Partnerin Ultra Borussia-Fan war. Ich war auch bei ein paar Spielen in der Klopp-Zeit, als Klopp Dortmund gecoacht hat. Und du hast einfach gemerkt, was für ein Draht die Spieler zu diesem Trainer haben. Wie sehr der die zusammenhalten kann. Wie sehr der die mit seiner Energie füttern kann. So, weil das ist natürlich ist ein Trainer auch, ey, der Spielzug ist wichtig. Und ey, Leute, da hinten ist einfach, da ist die Abwehr komplett offen, geht da durch und so. Natürlich, das sind die inhaltlichen Dinge. Aber mindestens genauso wichtig ist die Energie, die ein Trainer einem Team gibt. Und das, finde ich, hat man bei Nagelsmann ab Spiel 1 gemerkt, ist nicht da. Es gibt keine Verbindung zwischen dem Trainer und dem Team. Und aber das Problem war, dass ja, guck mal, als Deutschland die EM vor 2 Jahren nicht geschafft hat, da hieß es, dann haben wir jetzt noch 2 Jahre Zeit, bis wir Weltmeister werden. Und das ist natürlich so ein mentales Setup, weißt du, das ist so ein bisschen so wie, Bundesjugendspieler habe ich jetzt nur Teilnehmerurkunde bekommen, aber dann habe ich ja noch 2 Jahre Zeit, bis ich Olympiasieger Goldmedaille werde. So, das war halt einfach auch schon mit dicker Hose rausgegangen. So großes Fresse-mäßig so. Und aber das hat halt einfach in die Fresse gekriegt. Das hat nicht funktioniert.
Du hast doch letztes Mal gesagt, der UNDAF ist reingekommen, das hat das ganze Spiel geändert.
Ja, und diesmal hat er nichts gebracht, das muss man ehrlich zugeben, ja.
Ja, aber das
hat er, das hat er nach dem Spiel, das hat der Bundestrainer hat das geändert, er hat UNDAF von vornherein reingenommen. Und UNDAF hatte, glaube ich, 8 Ballberührungen in der ersten Hälfte.
Ja, du brauchst halt auch gute Zuspieler. Ich finde, die hätten den Stiller noch, mit reinnehmen müssen.
Den Stiller.
Ja. Angelo.
Angelo Stiller.
Mhm. Angelo Stiller vom VfB, Digga. Der war auf der Ersatzbank. Den hätten also
er hat ja ein paar Leute, die sehr stark sind, erst sehr spät reingenommen. Wollte Made, der so gesehen uns in die Qualifikation geschossen hat, hat er in der, glaube ich, 80. Minute eingewechselt, sodass wollte Made die arme Sau, oder später, wollte Made die arme Sau dann noch, Elfmeter schießen durfte in seinem allerersten Auftritt in der WM. Weißt du, am Ende ist es nur ein Spiel und du hast recht, es gewinnt natürlich nur einer, aber ja. Es ist halt immer eine Frage, aber verstehst du, was man bei Paraguay zum Beispiel gesehen hat, Und ich will da jetzt gar nicht mit diesem Nationenscheiß kommen, weißt du, die Nationalhymne mitsingen oder so. Aber jeder einzelne Spieler bei Paraguay war, und der Präsident von Paraguay hat den Tag, also vorgestern, zum Nationalfeiertag erklärt gestern, wo Paraguay Deutschland besiegt hat. Das ist jetzt ein Nationalfeiertag, an dem die Leute frei haben für die nächsten 100 Jahre. Du merkst einfach, wie, ja, es muss ja, wie geil das ist, so, als wenn Deutschland wird Weltmeister und dann sagt Merz so, ja, der 12. August, an dem Deutschland Weltmeister geworden ist, ist ab sofort ein Feiertag. Das kannst du halt auch
dann
nur,
wenn du Präsident von... Dann marschieren wir mit Fackeln durch die Innenstadt.
Ja, mit Fußbällen und Fackeln. Aber ich meine damit, du merkst einfach, das hast du bei Paraguay gemerkt, bei Ecuador gemerkt, diese kleineren, auch besonders lateinamerikanischen Länder und so, die wollen sich präsentieren, die geben 150%. Und dann siehst du halt in Deutschland so Leroy Sané mit 12, 15 Millionen Jahresgehalt und einer 100.000 Euro Tasche beim Training und denkst so, ja, ich glaube, der will nicht. Also der will irgendwie nicht. Also vielleicht will er, aber also da ist nicht dieses, ich will mein Land repräsentieren. Und ich weiß, dass das bei Deutschland ja sowieso immer schon ein Geschmäckler hat, wenn man sagt so, ich will mein Land. Wir sind das einzige Land der Welt, wo Nationalstolz irgendwie peinlich ist.
Ja, also, aber guck mal, dir ist es zum Beispiel auch peinlich.
Ja, ist es auch ein bisschen.
Du magst es auch nicht. Ja, aber merkst du, guck mal, das ist so ein Spagat, den man da machen muss. Weißt du, es gibt so Events und ich gebe dir da auch recht, weißt du, so dieses, ist ja ein Unterschied, ob man patriotisch ist oder nationalistisch, ja, aber dieser Patriotismus, der fehlt, weißt du, dass man sagt, hey, ich liebe das hier und geil und wir Deutschen, auf geht's, und damit meint man ja auch alle, ich meine, wenn du sagst, wir Deutsche, meinst du ja alle, die hier leben, also in Deutschland leben, ja. So. Ja,
ist mir scheißegal, welche Wurzeln. Wenn du deutscher Bürger bist und wenn du in Deutschland lebst, dann meine ich alle damit. Ja klar.
Genau, das meine ich ja. Und ich glaube, da gebe ich dir recht. Also ich weiß nicht. Es fehlt in Deutschland. Guck mal, ich bin letztens auch mit meiner Frau sind wir rumgefahren. Da habe ich so ein Pickup gesehen, so ein Firmenfahrzeug. Und da waren zwei deutsche Fahnen hinten. Und dann habe ich zu ihr gesagt: Ey, guck mal. Siehst das Auto? Da hat sie gemeint, ja. Dann habe ich gemeint, in der Türkei würde dieses Auto immer so rumfahren.
Genau.
Und die so, hä, was? Und ich so, ja, in der Türkei wird dieses Auto mit zwei Fahnen, würdest du das jetzt irgendwann sehen, außerhalb der WM, und du würdest dieses Auto sehen, würdest du sagen, normal. Aber jetzt außerhalb der WM ein Fahrzeug zu sehen mit zwei deutschen Fahnen, schon Nazi. Würdest du gleich direkt sagen, Digga.
Und das ist genau das. Und ich bin ja der Erste, der das dann auch denkt, dummerweise. Und wo ich auch denke, eigentlich ist das Quatsch. Aber
was ich schade finde.
Aus irgendeinem Grund. Ja. Und ich meine, die deutsche Flagge steht nun mal ja nicht für irgendwas Rechtsnationales. Steht ja gar nicht für Faschismus oder so. Das ist ja nicht der Reichsadler oder die Nazi, die Swastika oder so eine Scheiße. Sondern es ist einfach die deutsche Flagge. Schwarz-Rot-Gold. Aber wenn du die siehst und jemand hängt die öffentlich außerhalb einer WM an sein Auto, denkt man direkt, das war zumindest ein, nennen wir es mal Patriot. Aber genau wie du gerade sagtest, ich war vor ein paar Tagen beim MotoGP mit meiner Frau, Motorradrennen in Holland. Mhm. Ist wirklich gar nicht meine Welt, aber sie war mega happy. Und unter anderem, die meisten Fahrer sind halt Spanier, Südamerikaner oder Japaner, weil das beim Motorrennen sehr erfolgreich ist in diesen Ländern. Und aber es gab auch einen türkischen Fahrer, Toprak, den Nachnamen kriege ich leider nicht mehr.
Der Burak Toprak heißt er, glaube ich.
Ja, der fährt MotoGP erste Klasse, also höchste Klasse, die es gibt, so wie Formel 1 beim Autorennen. Und ich habe die einzigen, Toprak ist der Vorname, glaube ich. Der Nachname ist etwas komplizierter. Jedenfalls, die Türken, die da waren, hatten alle die türkische Flagge dabei.
Razgatlıoğlu, okay.
Genau, der Razgatlıoğlu. Und die hatten alle die türkische Flagge dabei. Die haben die türkische Flagge, es war so, wir waren auf einer Tribüne und vorne an der Tribüne waren so Gitter und haben halt extra Flaggen mitgebracht und haben die vorne an das Gitter dran gemacht von der Türkei. Und weißt du, das hast du bei
Murat Toprak. Murat Toprak ist einer, der macht Schönheitschirurgie, Mund, Hals, Nasen, Ohrenarzt, also auch so Nasenkorrektur. Ja, gut. Kein Wunder, habe ich gleich an den gedacht. Ja, aber du hast recht, die haben alle türkische Flagge. Die haben alle eine türkische Flagge.
Ja, und du merkst diesen Stolz, du merkst diese Begeisterung, dass dann ein türkischer Fahrer in diesem doch sehr von anderen Ländern geprägten Umfeld es so weit geschafft hat, weil in die erste Reihe MotoGP kommen oder ist nicht leicht. Ne? Das ist Formel 1, gibt es ja auch nur so und so viele Plätze. Da musst du schon sehr, sehr, sehr gut sein als Fahrer, um da hinzukommen. So. Und du merkst diesen Stolz der Leute, der mit dieser Flagge und mit diesem Gefühl, ich bin Türke, verknüpft ist. Und wir Deutschen haben das nicht. Und natürlich siehst du dann auch, zum Beispiel bei dem Spiel Deutschland-Paraguay, siehst du die Paraguayer, wie das die Nationalhymne läuft. Und die schreien sich die Seele aus dem Leib. Nicht nur die Leute im Stadion, sondern die Spieler. Die Spieler stehen da, haben Tränen in den Augen, während die Hymne läuft. Als bei MotoGP 2, also die, so gesehen, was wir Formel 2 nennen würden beim Autorennen oder bei der Formel 1, zweite Dings, da hat ein Kolumbianer gewonnen. Meine Frau hat da gestanden mit der Hand auf der Brust, als die Hymne lief, und hat geweint. Stell mal vor, Deutscher hätte gewonnen, ich hätte mich da hingestellt und geweint. Da würden doch alle gucken und sagen, was ist mit dem? Ist der irgendwie ein bisschen, was ist mit dem eigentlich? Was hat der für ein Problem? Und ich glaube, wir müssen da wirklich wieder irgendwie in unseren Köpfen einen Wechsel machen. Also irgendwie einen Switch umlegen, dass sein Land auf sein Land, ich finde Nationalstolz an sich als Impuls auch seltsam, weil ich habe nichts dafür getan, Deutscher zu sein. Du hast nichts dafür getan, türkische Wurzeln zu haben. Niemand tut irgendwas für seine Herkunft. Aber besonders bei so einem Wettbewerb, wo es darum geht, dass Länder gegeneinander antreten und Mannschaften die Länder vertreten, finde ich, ist es seltsam, wenn man es nicht schafft, so für sein eigenes Land zu sein, so, oder das Gefühl zu haben, das ist mein Land. Und jetzt kommt Werbung.
Du planst den Urlaub? Wir kümmern uns um den Mietwagen. Billigermietwagen.de ist seit über 20 Jahren der Mietwagenexperte. Wir vergleichen über 150 Anbieter, machen die wichtigsten Unterschiede verständlich und zeigen dir mit unseren Expertenempfehlungen, welches Angebot wirklich zu deiner Reise passt. Und falls sich deine Pläne ändern, die Stornierung ist bis 24 Stunden vor Abholung kostenlos. So bleibst du flexibel und kannst dich ganz auf deinen Urlaub konzentrieren. Jetzt buchen auf billigermietwagen.de und mit dem Code PODCAST 8% auf deine nächste Buchung sparen. Einlösbar bis zum 16. August 2026. Alle Gutscheinbedingungen findest du auf unserer Webseite.
Und jetzt geht es weiter mit der Folge. Ja, aber guck mal, das ist genau der Unterschied, weißt du, es gibt ein Zitat von Johannes Rau, der sagt, ein Patriot ist jemand, der sein Vaterland liebt, und ein Nationalist ist jemand, der die Vaterländer der anderen verachtet. Weißt du, das ist so der Unterschied.
Das ist ein gutes Zitat,
Und ich glaube, es ist ein Mega-Zitat, Alter. Ich habe es auch gerade abgelesen. Ist jetzt nicht so, dass ich mir Zitate gemerkt habe, aber dieses Zitat habe ich gerade abgelesen. Ich glaube, ich bin da voll bei dir, Basti. Ich glaube, in Deutschland ist es halt so eine Gratwanderung, weißt du, weil man immer noch so denkt, oh, wenn ich jetzt sage, ich liebe Deutschland, oh, bin ich ein Nazi. Man ist ja in den letzten Jahren sowieso sofort ein Nazi. Weißt du, alles, was irgendwie so Dinger ist, ist man sofort Nazi. Ich glaube, und das hatte ich auch mal im Gespräch, und das ist jetzt kein Vorwurf an dich, weil ich finde cool, dass du da vielleicht auch ein bisschen so umgedacht hast oder da in der Richtung zumindest jetzt bei Fußball oder bei anderen Sachen, wo man sagt, nein, man kann auch sagen, Alter, man kann auf gewisse Sachen stolz sein. Weißt du, diese Debatte hatten wir einmal, weil ich liebe das in Deutschland.
Ja, und ich hatte da eine andere Meinung, als ich heute habe. Ne?
Also ja, und das ist ja auch cool.
Ein bisschen gedreht.
Ja, aber das ist auch vollkommen in Ordnung. Und ich meine, seitdem du beim Ku Klux Klan beigetreten bist.
Ja, voll. seit wir das erste Mal jemanden aufgehängt haben, bin ich richtig positiv geworden.
Du Bastard.
Das war spannend.
Aber ich glaube auch. Und ich finde das ja auch schön, Moruk. Also warum soll man nicht, und das ist ja dieses Miteinander, warum soll man nicht für gewisse Werte, die man in diesem Land hat, zusammenstehen, weißt du? Und man sagt das ja auch schon in der Einigkeit, Recht und Freiheit. Weißt du, so fängt die Nationalhymne an. Weißt du, Einigkeit, genau. Recht und Freiheit. Und das sind so die Sachen, die wir halt in Deutschland haben, die du in vielen Ländern halt nicht hast. Weißt du?
Absolut. Und ich muss mich da selber auch, glaube ich, irgendwie, ich finde, zum Leben gehört auch dazulernen dazu. Und ich finde Nationalstolz, oder genau das, was Rau gesagt hat. Also Nationalist zu sein und auf andere abzuschauen, das ist nicht richtig. Aber Patriot zu sein und zu sagen, ich bin stolz darauf, was mein Land als Gemeinschaft geschafft hat.
Genau.
Das ist wahrscheinlich wirklich in Ordnung. Und ich glaube, dass der Gedanke dahinter, darauf stolz zu sein und wie soll man sagen, der Gedanke dahinter, dass wir uns wieder als Gemeinschaft begreifen, als Land, ja, dass das auch der einzige Weg wird, wie dieses Land in Zukunft, sagen wir mal, wieder den wirtschaftlichen Aufschwung, den gesellschaftlichen Aufschwung, weil wir haben ja, ganz ehrlich, alle 99% der Leute, die uns gerade zuhören, wenn du die fragen würdest, ist Deutschland gerade in einem guten oder in einem schlechten Zustand?
Oh, warte kurz, Basti. Ich krieg gerade einen Anruf. Ja, Frau Weidel? Ich hab Basti jetzt rumgekriegt, nach all den Jahren. Ja, ich hab's geschafft. Ich melde mich nach dem Podcast bei.
Aber du hast gerade das Problem zusammengefasst. Sobald man in diese Richtung redet, hat man diese Spacken an der Backe. Weißt du, das ist ja das Problem. Sobald man auch nur sagt, so, ich will auf Deutschland stolz sein oder ich möchte mich als Teil einer Gemeinschaft fühlen, wird das umgedeutet auf, ich will Alice Weidels.
Du bist auf den nächsten Plakaten, Basti, der AfD. Einfach so, genau. Basti, sein Bild und dann Zitat Bastian Bielendorfer. Man darf ja wohl noch stolz auf sein Vaterland sein.
Oder abschieben jetzt und dann so ein Bild von dir darunter.
Nein, ich glaube.
Wie geil wäre das, wenn ich so eine AfD-Kampagne nur fahren würde, um es irgendwie hinzukriegen, dir die deutsche Staatsbürgerschaft wegzunehmen und dich abschieben zu lassen.
Aber so Basti, ich
Universalrache.
Ich musste so an dich heute denken. Ich habe so gedacht, Alter, Digga, hätte Basti Kinder, dann hätte die Zeit, dieser Artikel über ihn sein können. Ich musste so lachen, Digga. Ich habe mich so kaputt gelacht. Ich habe heute Bild-Zeitung gelesen, okay, und morgen, und dann stand, Vater schickt nach Kindergeburtstag Rechnung. Und jetzt kommt der Hammer.
An wen hat er die Rechnung gestellt? An seine eigenen Kinder, oder was?
Alles begann mit einer gut gemeinten Geste und endete in einer hitzigen Diskussion. Auf den Cent genau, 1,83 Euro verlangte ein Vater nach dem Kindergeburtstag von den Eltern der jüngsten Gäste. Der Grund, die verteilten Geschenktüten für die Kleinen waren teurer als geplant. Und der hat, Moruk, dann in die WhatsApp-Gruppe der Eltern einen Link noch geschickt und sagte, ey, ich will diese 1,83 Euro. Und die haben dann am Anfang gedacht, das ist ein Scherz. Und er hat es halt ernst gemeint, bis sie dann ihn halt zur Rede gestellt haben und er hat dann den Link gelöscht. Aber ich habe mir gedacht, ich so, Morok, das ist richtig. Bastian Bielendorf, entweder dein bester Freund oder dein Cousin oder sonst irgendwas, Alter.
Das muss in meiner Verwandtschaft stattgefunden haben. Also ich hatte mal eine Vermieterin, die Story habe ich euch schon mal erzählt, ich hatte mal eine Vermieterin, da bin ich 3 Tage zu früh eingezogen, also irgendwie, die, keine Ahnung. Ich sollte am 1. April einziehen, bin dann am 29. März oder so schon rein. Und der Telefonanschluss ging noch. Und da hat man noch Telefone benutzt. Und dann habe ich halt gesagt, ey, könnte ich das Telefon benutzen? Da stand da noch. Und dann sagte, ja, klar. Und dann habe ich ein 3-Minuten-Gespräch geführt. Also keine Ahnung, wie ich angerufen habe, 3 Minuten. Und dann kommt die wirklich, ist wirklich passiert. Ein Monat später, ne, Monatsmiete bezahlt, alles easy, entspannt. Und dann meinte ich so, ja, ich habe hier die Rechnung. 36 Cent hattest du da telefoniert. Ich so, was? Ja, du hast das Telefon benutzt und da sind 36 Cent Kosten.
Nein.
Und dann wollte die 36 Cent von mir haben. Also da habe ich wirklich gedacht, Digga, mehr Deutsch geht nicht mehr. Das ist Deutsch.
Wir sind hängen geblieben, Moruk. Wir sind hängen geblieben. 36
Cent. Also das ist einfach 36 Cent. Die meinte das ernst. Und ähnlich wie bei dem Vater jetzt aus seiner Story, habe ich dann auch für einen Witz gehalten. Ich habe gedacht, die verarscht mich, ne? Ich habe gelacht.
Ja, klar.
Und dann meinte sie, nee, aber könnte ich hier im Umschlag oder so? Ich sage 36 Cent. Da habe ich nachher auf 50 aufgerundet, so, weil ich gedacht habe, heute gebe ich es ihr richtig. Also das ist ja, ich finde, alles, was unter 5 Euro ist, außer man ist Teenager, fällt irgendwie unter, also als Erwachsener, weißt du, als 12-Jähriger sind 5 Euro die Welt, aber als Erwachsener fordere ich einfach von niemandem 36 Cent zurück. Das ist einfach albern.
Nee, das mache ich nicht. Also das ist wirklich auch so buchhalterisch, also wenn du dir den Eck gibst, wegen 36 Cent nochmal eine Rechnung oder eine Position, nee.
Aber du warst doch Kellner, du kennst es doch selber, wenn Leute Rechnung 49 Euro, 58 haben und sagen, stimmt so mit dem Fuffi und es geben ja 42 Cent und du sitzt da und denkst so, habt ihr eigentlich eine 42 Cent, ihr Hurensöhne? Also jetzt mal euer Ernst, oder?
Ja, aber auf Masse, okay, auf Masse ist das was anderes. Aber jetzt zum Beispiel.
Ja gut, wenn du ein Bierkönig arbeitest, Digga, dann vielleicht. Aber 42 Cent ist wirklich beschissen.
Ja, aber wenn du das jeden Tag hast, diese Position, ist das viel. Aber das ist ja eine einmalige Position jetzt gewesen bei deiner Vermieterin, 36 Cent. Weißt du? Also, ja, also
da so, war schon klar, das werden schwierige Jahre werden unter der Lady. Ja, aber so. Und das wenn's wurden dann täglich, auch schwierige Jahre.
Wenn es täglich ist, ist in 10 Tagen, Modok, 3,60 Euro, in 100 Tagen 36 Euro, in 365 sind 72, 108, ja lass mal so 115 in einem Jahr sein, 115 Euro und in 10 Jahren sind es halt 1150 Euro, Pi mal Daumen. Weißt du, diese 36 Cent, die nichts ausmachen. Weißt du, also und jetzt stell dir vor, du hast diese Position jeden Tag, aber wenn du die natürlich nicht jeden Tag hast, dann ist das was anderes. Basti, ich will dir nur ein Beispiel noch geben, ganz kurz. Bitte, ich bin sowieso gerade genervt, weil ich habe gerade eine Pediküre hinter mir, die großartig war heute hier in Thailand. Moruk, jetzt nochmal zu dem Thema, ganz kurz, dass wir hängen geblieben sind, okay? Dass wir keine Chance haben. Alter, hier in meinem Hotelzimmer, Bruder, es gibt eine Toilette. Bruder, eine japanische Toilette. Der Sitz ist beheizt. Okay? Sobald du in das Zimmer reinkommst, gibt es einen Luftabzug in der Toilette, Moruk. Also sobald du furzt, kackst oder sonst irgendwas, wird das sofort reingezogen. Es stinkt überhaupt nicht. Du gehst rein, Moruk, dein Arschloch ist safe, der ist richtig gewärmt. Weil dein Arsch gewärmt ist, kackst du in einem ganz anderen, wirklich in einem ganz anderen System und danach
gibt's Popodusche?
Ich habe so eine Arschlochdusche bekommen. Oh mein Gott.
Die warme Arschlochdusche.
Es war eine warme Arschlochdusche. Du kannst die Intensität der Dusche, die Bewegung der Strahlen, ob es jetzt rotierend, gerade, mit hohem Druck, wenigem Druck und die Temperatur des Wassers einstellen. Moruk, ich saß 40 Minuten auf dem Klo und habe mir das Arschloch richtig abduschen lassen. Was für ein geiler Scheiß, Moruk. Was für ein geiler... Ich habe geguckt, diese Toiletten kosten zwischen 3.000 bis 11.000 Euro. Ich hab mir das... Was für ein geiler... Also, wir waschen uns ja auch den Arsch. Aber so etwas habe ich noch nie erlebt. Also, wow, 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 wow.
Welcome to the future of Arschloch.
Ja, das ist, also Arschlochdusche ist das Geilste.
Das ist wirklich gut.
Hattest du das mal?
In Arabisch, ja, ich hatte das mal. Und meine Eltern hatten das auch auf einer Toilette installiert. Also ich erinnere mich daran, dass ich auch erst drüber gelacht habe und dann realisieren musste, dass ein warmer Toilettensitz und also der sich erwärmt, wenn du dich draufsetzt und dann noch warmes Wasser auf dein Popoloch schießt, wirklich zu den größten zivilisatorischen Errungenschaften neben dem Internet, KI und Autos gehört.
Warte nur mal, viel zu wenig Menschen das. Du hattest das schon früher oder was?
Ja, da habe ich schon nicht mehr zu Hause gewohnt, aber meine Mama, als sie noch lebte, fand das irgendwie cool und hat das zu Hause installiert. Das war gar nicht so teuer. Das war so ein Set, das konnte man so aufbauen auf das bestehende Klo. Aber ich fand es immer irgendwie skurril, aber als ich da mal ausprobiert, habe ich auch gesagt. Und ich war mal in Bali, da ist es total Standard, da gibt's das überall. Und da habe ich auch schon gesagt, ey, Arschlochdusche, das ist so, aber das ist auch was, was man sich wenig wünscht, so, weißt, man kann ja seiner Partnerin, also, stell mal vor, deine Süße fragt dich jetzt, hey, dein nächster Geburtstag und so, ich hatte überlegt, vielleicht, keine Ahnung, eine Reise ins Phantasialand und du sagst so, Baby, ich will einfach nur mein Arschloch warm haben, einfach ein schöner, und dann kaufst du dir so eine richtig schöne Arschlochdusche, ihr geht in den Arschlochduschenverleih. Ja. Vielleicht kann man das auch testen, vielleicht kann man es mit nach Hause nehmen, eine Arschlochdusche. Weißt du, so wie man Holzproben nach Hause nimmt, um zu gucken, ob der Parkettboden passt.
Aber das Einzige, was ich mir gedacht habe, weil du weißt ja, ich bin Zahnarzthelfer. Mhm. Das Einzige, was ich mir gedacht habe, ist diese Düse, die fährt ja aus und dann geht ja der Wasserstrahl direkt senkrecht hoch an dein Arschloch in Rotationsbewegung.
Ich fühle dich.
Aber dann fällt es ja eigentlich auf diese Düse wieder drauf. Und wie reinigt sich die Düse selber? Weil ich bin ja Zahnarzthelferin, ich achte nach den Hygienischen. Also wenn du jetzt kackst und dein Arschloch wird geduscht und danach komme ich und mein Arschloch wird geduscht, hat vielleicht meine Arschlochdusche Anteile von deinem Arschloch, von deiner Kacke.
Ja, das könnte sein. Und dann spritze ich ein Stück von meinem Arschloch-Scheiß in dein Arschloch rein.
Was ist daran witzig, du Bastard? Was ist jetzt daran witzig? Warum muss mein Arschloch...
Du warst doch schon mal auf einer Sanifair-Toilette, oder? In Deutschland kann man ja nicht mehr an einer Raststätte kacken gehen, ohne dass man so eine Unmotivierer 1 € Sanifair-Toilette hat. Auf der einen Seite finde ich das System okay, weil... Jeder, der mal vor 20 Jahren auf einem Raststättenklo war, ist jetzt ganz dankbar, dass es Sanifair gibt, weil davor war wirklich hingesetzt, direkt Ebola. Tot. So, weißt du, einfach so, einfach, du hast nur den Raum betreten früher in einer Raststättentoilette und hast einfach AIDS, Ebola, Hepatitis des Tausends und bist zusammengebrochen. Das heißt, dass es jetzt Toiletten gibt, die 1 € kosten und du kannst dort, ich finde immer so irgendwie, keine Ahnung, 1 €, eigentlich ist ja auf Toilette gehen ein Stück weit ein Menschenrecht. Man kann es ja nicht vermeiden, verhindern. Und ich, also zumindest Kinder lassen sie umsonst rein, habe ich letztens gesehen. Sie haben so einen Ausschnitt, wo Leute in deiner Größe und Kinder durchgehen können, dann ist es umsonst.
Ja, das finde ich gut. Ich kacke da immer for free.
Ja, genau. Und aber da gibt's ja dieses System, dass dich dann die Toiletten, also du kackst oder bla 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 oder du kommst da rein, kannst dann auch Reinigung anmachen und dann dreht sich der Toilettensitz von selbst über so eine Bürste rüber.
Ja.
Und das checke ich halt nicht. Also diese Bürste, die da drin ist, oder Schwamm oder so, da muss ja so viele Generationen von Kackscheiße drin sein. Von Arschhaaren, von was weiß ich. Das kann doch keine Reinigung mehr sein, nachdem das irgendwie ein Jahr gelaufen ist. Also dann ist es doch nur noch dreckiger.
Stimmt.
Also, wie viele Generationen Arschschweiß, von wie vielen Generationen von LKW-Fahrern, Familienvätern und sonst was sind in diesem Schwamm drin und werden dann einfach als Bakterienfilm über diese sich drehende Klobrille gezogen. Das ist doch komplett seltsam.
Also die Schamhaare von Ding Dong 69, dem LKW-Fahrer aus, was sagst du immer, Wanne Eickel?
Die sind dort auf Eickel.
Nee, du hast recht. Wird das überhaupt gereinigt und wie wird das gereinigt oder gewechselt? Daran habe ich noch nicht gedacht. Stimmt.
Ja, jetzt merkst du es aber, ne? Jetzt merkst
aber
du
es. Aber das ist ja bei mir, also wenn ich auch bei Sanifair bin, trotzdem mache ich da Klopapier drüber. Dreier Abteilung links, also zwei hinten.
Legst du dir so einen kleinen Brillenkreis? Du legst den kleinen Brillenkreis?
Ja, also ich mach so, ich sag's dir mal, guck mal, ich reiß erstmal zwei Teile ab und leg sie ganz nach hinten, okay? Dann leg ich eine Dreier, dann reiß ich so eine Dreier ab und leg sie nach links, dann nochmal eine Dreier und leg sie nach rechts. Dann mach ich vorne eine Pyramide. Ich mach erstmal eine Zweier und leg sie so im 45-Grad-Winkel zur Mitte hin und dann auch nochmal eine Zweier 45 Grad. Und dann aber, und jetzt ist ganz wichtig, nochmal eine Zweier oder Dreier und die in der Mitte von der Kloschüssel rausragend nach außen. Warum? Weil dein Pimmel sonst die Keramik berührt.
Weil so, deiner oder, nicht, oder?
Doch, auf jeden Fall, Digga. Oder auch die Klobrille. Das ist für mich das Wichtigste. Deswegen mache ich das immer so herum. Ja,
boah, jetzt das ist ganz schlimm. Sagen, das ist der schlimmste Moment im Leben, ne? Wenn die Pimmelspitze die Keramik berührt. Das ist so einer der Momente, wo sich wirklich alles dreht.
Du weißt, was für ein Geräusch das dann macht, wenn du es berührst, oder? Diesen hier. Hepatitis!
Das ist wirklich ekelhaft. Ja, das ist wie der zurückploppende, also das Wasser, wenn die Kackwurst fällt und das Wasser hochploppt. Das
darüber
ist auch das
eine
ganz
Nummer,
schlimm.
Gell? Darüber hast du eine Nummer, glaube ich.
Aber darüber müsste ich mal eine Nummer machen, glaube ich.
Ja, darüber musst du. Nee, das hast du mir, glaube ich, sogar in der ersten Folge erzählt, dass du das Wasser anmachst, wenn du kacken gehst.
Ach so, nee, das ist ja. Ich lasse das Waschbecken laufen, damit man das Kackgeräusch nicht hört, ja.
Ja, genau.
Aber nee, ich meinte, dass das. Es gibt ja Flachspüler und es gibt Tiefspüler, oder wie das heißt. Also es gibt die, wo du auf so ein. Früher konnte, bei meiner Oma hatte so Flachspüler, hieß das, glaube ich. Da konntest du auf so eine Art Keramik. Unterteil kacken und dir deine Wurst noch angucken. Also aus,
genau.
Aus urologischer Sicht oder proktologischer Sicht sinnvoll, weil man kann natürlich die Qualität des eigenen Stuhls bewerten, ne? Also wenn da was nicht okay ist. Auf der anderen Seite scheißt du halt immer in Sichtweite und es stinkt und ist eklig.
Und es stinkt heutzutage einfach. Und das meine ich.
Und
überleg mal, du bist Japaner, du kommst nach Deutschland.
Heute scheißt man in so ein Wasserloch rein. Und dieses Wasserloch ploppt manchmal zurück, wenn die Wurst zu groß ist. Und dann schießt so ein kleiner Wasserstrahl in deine Arschbacken. Und das ist einer der Momente, die wirklich als Mensch, das sind die Momente, wo man sich nicht als Mensch fühlt, finde ich.
Ja, dann musst du aber nochmal eine Zweierkombination abreißen und die aufs Wasser drauflegen. Das mache ich auch immer. Ich weiß, jetzt werde ich voll viele Zuschriften bekommen. Was bist du für ein Bastard? Du verschwendest so viel Klopapier. Wegen dir gibt's kein Klopapier. Aber Ich mache das wirklich aus hygienischen Gründen, weil das ist, du hast absolut recht, Basti, dieses Wasser, was dann wieder hochploppt und ganz kurz dein Arschloch berührt. Das ist ein sehr schlimmer Moment.
Das ist ein schlimmer Moment.
Das ist ein ekelhafter Moment. Hast du mal die auf einer öffentlichen Toilette einblasen lassen? Was?
Das ist jetzt nicht der Moment, wo wir unsere letzte Tour durchsprechen sollten. Ich finde schon, dass du hast es einmal gemacht. Du warst einsam. Ich habe gesagt, okay, damit du denk einfach an eine mütterliche Brust und Nuckel. Und dir, für dich war das in Ordnung.
Ja, aber ich sag's mal so, ich hab's ausprobiert.
Das ist richtig. Am Ende geht's ja darum, dass man alles ausprobiert. Verstehst du?
Ja, wie zum Beispiel eine Sommerfolge zu machen.
Ja, zum Beispiel, dass wir für die Menschen, die wir lieben, hier einfach eine stabile Sommerfolge machen.
Ja, also wir wissen auch, dass die ein bisschen kürzer ist, jetzt die erste zumindest, als die ihr gewohnt seid. Aber wir haben uns gedacht, ey, lieber, das ist so Bastis Motto, lieber kurz als gar nichts.
Schatz, leg dich hin, bin fertig, dankeschön. Ja, so läuft das. Ja, manchmal merkst du es gar nicht. Das ist
ich meinte eigentlich die Länge, aber egal.
Also, ein kleiner Wichser. Ja, das stimmt. Aber ich meine, ihr werdet euch ja eh wieder beschweren, weil hier 47 Mal Werbung drin ist. Da können wir einfach nichts für. Könnt ihr euch noch 5 Mal beschweren, wir können es nicht ändern. Das ist wirklich nicht, es ist nicht verhandelbar. Ich verspreche euch, ihr Fickies, nee, Fickies sind ja die anderen, ihr Wurstis, ihr Bubis. Wir haben übrigens nie einen Terminus gefunden für unsere Hörer, ne?
Brabax haben wir doch gesagt, aber hey Basti, ja, ich muss übelst auf die Toilette, Alter.
Ist es so? Jetzt lässt er das Würstchen fallen. Das heißt, wir können es eigentlich ändern mit der Werbung, genießt den Podcast, trotzdem ist ja ein umsonst Angebot. Wir haben euch lieb, passt auf euch auf, wir küssen eure Nüsschen.
Bye.
Mein Basti, Gott, wie
ich muss wirklich übel. Ciao.
Tschüss.